Lesezeichen. Zuhören, schmunzeln, entdecken, genießen. Wir lesen Geschichten für Sie. Auf ERF Plus.
Den Jakobsweg hatte Christian Seebauer schon hinter sich. 2014 wanderte er 1000 Kilometer auf dem Israel Trail, einmal von Nord nach Süd durch das Heilige Land. Aus seinen Erfahrungen wurde ein Buch, Israel Trail mit Herz. Das Lesezeichen pilgert heute wieder ein Stück mit ihm. Herzlich willkommen, sagt Ute Häuser-Ludwig. Das Heilige Land zu Fuß, allein, ohne Geld. Ohne die Hilfe anderer Menschen ist das nicht zu schaffen. Der ungeduldige Einzelgänger Christian Seebauer lernt Gelassenheit und Gemeinschaft ganz neu schätzen. Die Idee für seine Pilgerreise entstand in einer Krise. Schon als Kind liebte Christian Seebauer Kunst und Natur. Mit Mitte 40, verheiratet, zwei Kinder, hat er sich aber in der Finanzbranche festgefahren. Er steigt aus, läuft den Jakobsweg. Das verändert ihn. 2014 dann stellt er sich dem Israel Trail, allein und zu Fuß. Sein Reisetagebuch ist locker und unterhaltsam zu lesen, aber die Erfahrungen, die dahinter stehen, haben es in sich. In einer Mischung aus Freiheitsgefühl, Neugierde und Muffensausen bricht er jeden Tag zu einer weiteren Etappe auf. Wichtigstes Thema: Wasser. Ohne Wasser keine Chance. Kluge Geschäftsleute haben das sogenannte Water Caching in Israel installiert. Sie informieren Pilger per Handy, wo sie in der Wüste vergrabene Wasserflaschen finden. Auch Christian Seebauer macht davon Gebrauch. In Arad, ungefähr in der Hälfte des Trails, verabredet er sich mit dem Israeli Zur, um eine Etappe gemeinsam zu laufen. Eine große Herausforderung, wie Seebauer feststellt. Andreas Odrich schnürt für ihn die Wanderschuhe.
Nicht morgens, sondern bereits am Abend kommt Zur hier an. Und er ist ganz anders, als ich ihn mir vorgestellt habe. Er passt absolut nicht in mein Weltbild. Vor mir steht ein eher kleiner und fülliger Typ in einer viel zu großen Jeans. In Israel ist er allein optisch gesehen wohl schon ein Sonderling. Er hat lange, schwarze, lockige Haare, die er zu einem Pferdeschwanz gebunden hat. Und er hat einen Schnauzbart. Auch das ist für Israel untypisch. Er trägt eine getönte Brille und einen dicken, weißen, verschwitzten Wollpullover. Dann fällt mein Blick auf seine billigen, ausgelatschten Schuhe. Das ist definitiv nichts zum Wandern. Zur wirkt unbeholfen und ich fühle mich auf einen Schlag ebenso. Mit dem soll ich morgen losgehen? Die erste Nacht mit Zur nervt mich zu Tode. Für morgen haben wir uns zum Aufbruch um 5 Uhr verabredet. Nach endlosen Diskussionen habe ich Zur dann 5.30 Uhr zugestanden. Irgendwann um 3.30 Uhr piepst dann im schrillen Fiepen eines Mäuseklaviers ein Wecker. Ich traue meinen Augen bzw. Ohren nicht. Nach gefühlten 100 Piepstönen steht Zur dann auf und meint: "Sorry, mein Wecker." Er fragt mich sofort, ob 6 Uhr auch okay wäre. Doch da hat er die Rechnung ohne mein Zeitgefühl gemacht. Für mich war Schlafen jetzt nicht mehr möglich. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Menschen gehört, der so laut schnarcht. Das Schnarchen allein hätte mich wohl gar nicht so sehr gestört. Vielmehr jagen mir die ständigen Atemaussetzer von Zur massiv Angst ein. Lebt er noch? Erstickt er gerade? Zur verschreckt mich mit seinen permanenten Apnoe-Zuständen. Ich beginne damit, mich in die Atmung von Zur hineinzuhören. Ich kann ja auch gar nicht anders. Doch der unstete Rhythmus seiner Atmung macht mich schier wahnsinnig. Ich bin froh, als endlich Tag anbricht. Auf den Wecker möchte ich nicht warten. Hey, Zur, komm, aufstehen! Keine Reaktion. Scheintot. Nichts tat Zur. Wir sind nicht im Urlaub. Wake up! Get up, please! Ich fühle, wie mir allein die Wegversuche meine letzte Energie rauben. Allein hätte ich längst meinen Rucksack geschultert und wäre fort. Zur ist mittlerweile wach. Was er aber seit einer geschlagenen halben Stunde im Bad macht, weiß ich nicht. Dann öffnet sich die Türe und Zur fragt mich nach Handtüchern. Handtücher? Welche Handtücher? Zur möchte dann frühstücken. Ob ich schon einen Kaffee gemacht habe, fragt er mich. Welchen Kaffee, antworte ich. In jeder israelischen Wohnung sei irgendwo Kaffeepulver, meint er, bevor er wieder im Bad verschwindet. Dann möchte Zur sich noch eine Zigarette drehen, bevor er losgeht. Zur bereitet mir, dem ungeduldigsten Menschen der Welt, die größten Qualen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Zur ist der totale Gegenentwurf von mir. Nichts bringt ihn aus der Ruhe. Zeit und Ziel interessieren ihn überhaupt nicht. Ich bin froh, als wir endlich loskommen. Zur heftet sich an meine Fersen. Beim Militär sei er schon einmal in der Wüste gewesen. Und da habe er gelernt, bleibt stehen und meint, dass er sich erst einmal ausziehen muss. Ich bin schockiert. Wie? Wir sind doch gerade eben erst losgegangen. Zur zieht seine Jeans aus und ich traue meinen Augen nicht. Darunter trägt er eine weiße Strumpfhose, die er jetzt auszieht. Zu warm, meint er, bevor er sein Gleichgewicht verliert. Wäre ich nicht so entnervt, würde ich jetzt loslachen. Ich helfe ihm auf. Wenig später muss Zur seine Morgentoilette verrichten. Ich setze mich. Die Sonne hat meine Umgebung nun schon aufgeheizt. Die kühle Morgenluft ist längst dahin. Als wir endlich ein bisschen laufen, textet mich Zur endlos voll. Sein Englisch verstehe ich nur ansatzweise. Dennoch geht es ohne Unterbrechung von Pontius zu Pilatus. Zur erzählt nicht über sein Leben. Er fasst in Worte, was er gerade sieht. Jeder Stein, jeder Grashalm schlägt sofort während ein neues Kapitel in seiner Erzählflut auf, ohne das alte Kapitel je beendet werden. Und Zur kann wahrhaftig über alles etwas erzählen. Er ist nicht dumm, sondern eher hochbegabt. Hier allerdings irgendwie gefangen im eigenen IQ. Es kommt mir so vor, als habe er keinen Filtermechanismus, der die auf ihn einströmenden Eindrücke in einer vernünftigen Art nach Prioritäten ordnen und gegebenenfalls aussortieren könnte. Alles scheint auf ihn einzuprasseln und zeitgleich überschüttet er mich mit seinen unfiltrierten Eindrücken. Schon nach der ersten Stunde sehne ich mich nach Ruhe. Da bin ich nun seit Wochen unterwegs, immer allein, und ich habe mich so sehr danach gesehnt, mit jemandem zusammenzugehen. Ist es Zur, oder habe ich mich selbst so verändert? Bin ich zum Sonderling geworden? Kann ich mich auf andere nicht mehr einstellen? Es geht nur langsam voran, und Zur möchte Pause machen. Das verstehe ich, denn ich selbst bin das Laufen inzwischen sehr viel besser gewöhnt. Nach dem Wasserlassen bittet mich Zur um Wasser. Ich reiche ihm meine Flasche. Was jetzt kommt, schlägt dem Fass den Boden aus. Zur dreht meine Wasserflasche auf und wäscht sich mit dem Wasser verschwenderisch die Hände, nach dem Ausschütteln sogar noch mit einem zweiten Schwall Wasser. Ich bin sprachlos. »Give you back, bekommst du zurück«, sagt er. Weil Zur jetzt schon Hunger hat, beschließe ich, meine Dose Thunfisch zu opfern, die mir Nuri auf den Weg gegeben hat. Zur macht sie auf und dann, »Nein, stopp nicht!« ist es leider schon zu spät. Wenn meine Frau zu Hause das Öl aus der Thunfischdose ins Waschbecken kippt, mag das als kalorienbewusstes Verhalten gerade noch so durchgehen. Aber hier in der Wüste, wo ich um jede einzelne Kalorie betteln muss? Überhaupt weiß ich noch gar nicht, was nach der Thunfischdose und den Vorräten von Nuri überhaupt nachkommt, wenn da überhaupt etwas nachkommt. Zur hat also soeben das komplette Öl im Wüstensand der Negev versenkt. Wie gerne hätte ich dieses Öl mit ein paar Krümeln Brot gegessen. Sorry, ich wusste ja nicht. Ich drehe gerade eine kleine Runde um Zur herum und könnte weinen. Es fühlt sich an, als hätte mir jemand etwas von meinem Teller weggegessen. Zur merkt zum ersten Mal, dass ich verbittert bin. Wortlos gehen wir weiter. Weit sind wir aus Arad auch noch nicht herausgekommen. In der Ferne sehen wir einen Antennenmast, an dem Bauarbeiter beschäftigt sind. Zur möchte dorthin gehen. Dort, so denkt er, werde er seinen morgendlichen israelischen Kaffee bekommen. Zur, hier ist der Israel Trail, sage ich und merke, dass er einfach von mir auf Abstand gehen möchte. Ich habe ihn verletzt. Zur bückt sich und zündet mit dem Feuerzeug einen kleinen Papierfetzen an, der hier wohl vom Wind an einen Stein geweht wurde. »Das verrottet in der Wüste nicht. Wie können Menschen in der Wüste etwas wegwerfen? Verstehe ich nicht.« Dann umarmt er mich. »Christian, geh schon los. Wir sehen uns«, sagt er, dreht sich weg und geht in die andere Richtung. Plötzlich fühle ich etwas Menschliches und Liebenswertes in Zur. Aber er ist weg. Soll ich ihn aufhalten? Erwartet er, dass ich ihn aufhalte? Ich laufe nach rechts, dem Israel-Trail nach. Meine Entscheidung empfinde ich als brutal, als ungerecht. Habe ich ihm eine Chance gelassen, an mich heranzukommen? Wie mag er mich gesehen haben? Das Weitergehen stürzt mich plötzlich in eine tiefe menschliche Krise. Allein steige ich hoch zum Mount Kina, sehe das Tote Meer und schon wieder kann ich meine überwältigenden Eindrücke mit niemandem teilen. Andererseits, ich bin erleichtert. Ich fühle mich ohne Zur so, als ob ich Ballast abgeworfen hätte, so, als ob ich wieder befreit atmen könnte, als wenn ich auf nichts und niemanden im Leben Rücksicht nehmen müsse. Aber ist das das Leben? Beim Abstieg in ein heißes Wadi, ein ausgetrocknetes Flussbett, begegnen mir zwei Mädels, die in Eilat gestartet sind. Eigentlich begegnet mir erst Janine und dann 5 Minuten später Livi. Janine und Livi hiken zusammen und doch gehen sie ihren eigenen Weg. So etwas kenne ich nur zu gut vom Jakobsweg. Man hält Abstand, lässt jeden sich selbst finden. Man respektiert die verletzliche Aura. Man kommt sich nur nahe, wenn beide es wirklich wollen. Und man ist sich auch auf einige Entfernung nahe. Nur, das muss man erst lernen. Allein zu sein und doch auf den anderen zu vertrauen. Ich möchte sagen, vertrauen zu dürfen. Viel kann ich mit Janine und Livi verbal nicht austauschen. Denn keiner von uns dreien ist bereit, gänzlich stehen zu bleiben. Das mag für einen Nichtwanderer merkwürdig klingen, aber keiner von uns möchte seinen eigenen Rhythmus verlieren. Selbst bei einer kurzen Umarmung tänzelt man im eigenen Rhythmus von einem Bein auf das andere, um nicht wirklich stehen zu bleiben. Was dich verbindet, sind Gefühle. Und was man austauscht, sind Dimensionen. Wie weit kommst du noch mit deinem Wasser? Wie viele Wochen bist du ungefähr schon unterwegs? Oder bist du Carlos Goldberg begegnet? Ja, ich auch, kurz vor Arad. Trotzdem entsteht hier draußen im Vorbeigehen so viel Vertrauen, dass ich jedem hier bedenkenlos meinen Auto- oder meinen Haustürschlüssel überreichen würde und sagen könnte, bitte mach nur. Die laute Welt, so wie wir sie kennen, hat sich zurückgezogen. Sie reduziert sich nun auf echte und völlig unverfälschte Eindrücke. Das ist weit mehr als Lebensqualität. Es macht mich sentimental. Denn so könnte es sein zwischen uns Menschen. Zur habe ich hinter mir gelassen. Allein wage ich mich vor in die Wüste. Und sie ist wahrhaftig schön. Seit vielen Kilometern folge ich nun dem Nahal Kanfan. Ich durchwandere in wilden Windungen einen vorzeitlichen Wasserlauf und der wird immer enger. Gefangen zwischen kalkweißen Wänden klettere ich bergab. Ich rutsche und springe in dieser verzauberten Umgebung über kleine, ausgetrocknete Wasserfälle, die hier in Zehntausenden von Jahren rundgeschliffen wurden. Die Kulisse ist unwirtlich und sensationell. Ein Entrinnen gäbe es hier aber so schnell auch nicht. Handynetz? Nein. Mit einem Mal wird mir klar, dass ich jetzt ganz woanders angekommen bin, in der grandiosen Einsamkeit der Negev-Wüste. Ich bin körperlich und seelisch erschöpft. Und das, obwohl es gerade erst Mittag ist. Mittag? Ist mir egal. Ich fühle mich depressiv. Eigentlich wollte ich heute mit Zur meinen 47. Geburtstag feiern. Ja, heute ist mein Geburtstag, fernab von zu Hause und weit weg von jedem anderen menschlichen Wesen. Die Temperaturen betragen nun gut und gerne 35 Grad. Ich muss mich hier hinsetzen und abwarten. Mittags kann und darf ich nicht allein durch die Wüste wandern, schon gar nicht durch ein trockenes Wadi, in dem kein einziger Windhauch die Luft bewegt. Seit dem Beginn meiner Reise schleppe ich ein nicht so kleines Paket mit mir herum. Es ist mein Geburtstagsgeschenk, das mir meine Kinder mitgegeben haben. Ich möchte jetzt nicht mehr bis zum Sonnenuntergang warten. Plötzlich bin ich mir nicht mehr so sicher, ob meine Reise überhaupt noch weitergeht. Ich lege den Rucksack ab. Er knallt sehr unsanft gegen die Wand des trockenen Bachlaufs. Ich merke, wie kraftlos ich geworden bin. Mein Geschenk befindet sich ganz unten im Rucksack. Als erstes fühle ich es, mein Geschenk. Denn jeden meiner Ausrüstungsgegenstände kann ich nun auch erfühlen, ohne ihn zu sehen. Ich kenne meine Gegenstände und ich weiß blind, wo etwas ist. Mein Geschenk ist verpackt in rosafarbenem Geschenkpapier und dann noch einmal eingewickelt in Klarsichtfolie. Es fühlt sich weich an und wiegt nur etwa 300 Gramm. Gleich werde ich es sehen. Beim ersten Öffnen erblicke ich eine klitzekleine Karte. Aufgeklebt mit Tesafilm ist eine Miniaturkerze, wie man sie auf einen Geburtstagskuchen steckt. Auf die Karte haben meine Kinder etwas geschrieben. Ich lese die ersten Zeilen und dann bricht es aus mir heraus. Im richtigen Leben bin ich wohl oft zu Stein geworden. Aber hier überwältigen mich meine Gefühle mit einer unglaublichen Intensität, mit gewaltiger Wucht. Das echte Leben schlägt mir, der ich darauf gar nicht vorbereitet bin, entgegen. Einer wie ich, der immer einen großen Schutzwall mit sich herumträgt. Mauern so hoch, dass ja kein anderer in mich eindringen kann. Was meine Kinder mir schreiben und auch meine Frau, bewegt mich zutiefst. Es macht mich ganz klein. Es ist der schönste Augenblick meines Lebens. Der schönste und der empfindlichste. So schutzlos wie heute war ich noch nie, so hin und her gerissen, so weit weg, so am Ende, so nahe am Aufgeben, so nahe an der Grenze, wo du siehst, was bisher war und dass nur großes Glück dich hier auf dieser Erde Gast sein lässt. Ich stecke die kleine Geburtstagskerze vor meinen Füßen in den Sand, suche mein Feuerzeug heraus und zünde sie an. Dann ist nichts mehr Mann in mir. Ich weine wie ein kleines Kind, weit weg von allem, was ich je gefühlt habe. Meine Kinder haben mir Cantuccini geschenkt, mein italienisches Lieblingsgebäck aus Mandeln. Ich mache die Packung auf. Auch wenn einiges davon schon sehr zerbröselt ist, es schmeckt gut und süß auf meiner Zunge. So intensiv habe ich noch niemals in meinem Leben einen Geburtstag erlebt. Es war der schönste Geburtstag meines Lebens. Weit weg von allem. Und so nah dran an meinen Kindern und an meiner Frau. Was sonst echte Nähe ist, ist nun gedankliche Nähe. Sie fühlt sich verdammt gut an. Ich weiß, dass alle drei bestimmt auch gerade an mich denken. Zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich wie angekommen. Es muss nicht mehr nach oben gehen. Ich darf meinen Ehrgeiz loslassen. Ich bin sicher, bergab wird es leichter, in meiner zweiten Lebenshälfte. Es geht jetzt so weit, wie Gott es mir schenkt. Ich muss mich nicht mehr verbiegen. Ich bin kein Teenager mehr, eher schon ein älterer Herr. Jedenfalls habe ich das Gefühl, als würden sich Millionen und Abermillionen Synapsen in meinem Gehirn gerade neu vernetzen und sich vorbereiten auf das Neue, das da kommt. Ich bin gerührt und glücklich. Dann mache ich mich wieder auf den Weg. Ich führe keinerlei Selbstgespräche mehr. Für den Rest des Tages geht es ganz still voran. Ich muss noch das Nightcamp BRF erreichen. Überhaupt, was ist ein Nightcamp? Wie wird es aussehen? Treffe ich dort andere Menschen? Und finde ich dort mein Wasser? Ohne Wasser kann man nicht in die Wüste aufbrechen. Das wäre Selbstmord. Betteln geht nicht. Selbst wenn man auf einen entgegenkommenden Wanderer stößt, kann man ihm alles, nur nicht sein Wasser nehmen. Da hört der Spaß auf. Denn das bringt den anderen selbst in Lebensgefahr. Ohne ausreichend Wasser überlebt man hier nicht. Deshalb habe ich mir vor meinem Israel-Trail schon zu Hause überlegt, welche Möglichkeiten es für die Wasserversorgung gibt. Da gibt es Selbstversorger. Wanderer, die erreichbare Versorgungspunkte am Trail zuvor mit dem Jeep ansteuern und sich dort Wasservorräte vergraben. Organisatorisch müsste man hierzu die Strecke Arad Eilat und zurück bewältigen und die vielen Nightcamps in der Wüste auch finden, mit hebräischen Karten, keine leichte Aufgabe. Man sollte hierfür mindestens zu zweit sein. Mindestens. Und man muss sich im Klaren darüber sein, dass man finanziell gesehen wohl kaum etwas sparen kann. Hiker sollen es ohne Wasserdepots auch schon geschafft haben. Aber das dürfte Hardcore sein. Wasservorräte a 8 Liter pro Tag für etwa 3 Tage neben der normalen Ausrüstung mit sich herumzutragen, ist schon grenzwertig. Und um alle 3 Tage zuverlässig Wasser zu haben, muss man auch noch sehr gut planen. Eine andere Möglichkeit bieten Unternehmer an, die an bestimmten Versorgungspunkten, grob gesagt, Wasserflaschen verbuddeln. Watercaching nennt sich das. Davon habe ich kurz vor meiner Abreise mehrere angeschrieben, aber nur von einem eine Antwort erhalten. Dr. Heim Berger schreibt mir um 0.15 Uhr zurück. Lieber Christian, okay, ich helfe dir mit Wasser. Ich freue mich auf deinen Besuch. Und auch meine Frau freut sich auf dich. Ich habe ihr deine E-Mail mit dem Foto gezeigt. Rufe mich an, wenn du in Israel bist. Ich helfe dir. Good luck, dein Heim. Gestern habe ich Heim angerufen. Er hat mir per SMS eine Art Schatzkarte geschickt, mit der ich heute mein Wasser finden werde. Am Spätnachmittag komme ich da an, wo das Nightcamp sein soll. Ich gehe immer wieder vor und zurück, aber das hier muss es sein. Eigentlich nur ein paar Steine im Kreis, die einen Platz zum Verweilen markieren. Wenn man nicht aufpasst, geht man daran vorbei. Ich lege meinen Rucksack ab und mache mich auf die Suche nach Wasser. Das geht in etwa so. Gehe 500 Meter am Trail nach Norden. Dann siehst du einen etwa 10 Kilo schweren Stein. Gehe hier nach links, 30 Schritte. Dann gehe den Hügel nach oben. Am rechten kleinen Strauch, 5 Meter weg, gen Süden. Grabe hier. Gesagt, getan. Allerdings dauert es eine gute Stunde, bis ich fündig werde, und in dieser Stunde geht mir vieles durch den Kopf. Jetzt muss ich nur noch mit meinen 6 1,5 Liter Flaschen zurück zum Nightcamp. Im letzten Licht schlage ich mein Zelt auf. Der Untergrund ist hart und steinig. Mein Zeltplatz liegt quasi direkt auf dem Trail. Links und rechts begrenzen leichte Hügel mein Gelände. Gegen Süden hin geht der Trail nach oben. Unter mir liegt die Wegstrecke, die ich gerade nach oben gestiegen bin. Nightcamps liegen oft in der Nähe von Straßenverbindungen. Auch hier wäre ich nicht weit weg von einer Straße und zur Not schnell zurück in der Zivilisation. Mein Schlafplatz liegt jedoch fernab von jeglichem Geräusch. Ich fühle mich wie in den Bergen, nicht wie in der Wüste. Nach Sonnenuntergang beginne ich zu frieren, auch vor Erschöpfung. Es ist einsam und ich vermisse Zur. Könnte ich den heutigen Tag nur zurückspulen, es noch einmal besser machen, bei Zur bleiben? Schade, ich hätte mich schon irgendwie auf ihn eingestellt. Ich sitze schon sehr lange hier herum und fange an zu beten. Lieber Gott, was soll ich tun? Zurückgehen? Auf Zur warten? Ich bitte dich, schenk mir einen Begleiter, bringe mir Zur zurück. Im Halbschlaf höre ich dann schwere Schritte. Es ist Zur. Auch Zur hat Wasser von Heim dabei. Und wie soll es anders sein, dass ihm direkt neben meinem Zelt der ganze Sechserpack aus der Hand fällt und zwei Flaschen augenblicklich ihren Inhalt an den Wüstenboden verschenken? »Macht nichts, ist genug für einen Tee«, sagt Zur, »und dann umarmen wir uns erst einmal.« Zur hat im Gegensatz zu mir Kochgeschirr und sogar Feuerholz dabei. Feuer machen kann er. Trotz Wind und ganz wenig Holz zaubert Zur im Nu ein kleines romantisches Feuer und setzt Teewasser auf. Jetzt habe ich keine Angst mehr vor der Wüste. Zur und ich haben heute nicht mehr viel Essbares dabei. Ein wenig Brot und eine Couscous-Fertigsuppe. Das Feuer hebt aber die Stimmung und schafft Romantik pur. Dass man nun auch noch nach verkohltem Zeug stinkt und sich nicht richtig waschen kann, stört mich längst nicht mehr. Vor der morgigen Tour habe ich großen Respekt. Sie soll lang und hart sein. In der Nacht verlasse ich mein Zelt und schlafe endlich im Freien. Es ist herrlich hier draußen.
Frei und neugierig, aber auch mit Muffensausen, ist Christian Seebauer jeden Tag zu einer weiteren Etappe des Israel Trail aufgebrochen. 2014 pilgerte er in einer Auszeit 1000 Kilometer von oben nach unten durch Israel. Das geschafft zu haben, mit Hilfe von Menschen, von Gott, von vielen Wasserflaschen, hat sein Leben verändert. Heute lebt er als Künstler, Webdesigner und Autor. Im Lesezeichen hörten Sie weitere Auszüge aus seinem Reisetagebuch Israel Trail mit Herz. Der Sprecher war Andreas Odrich. Das Buch von Christian Seebauer hat 320 Seiten, Fotos inklusive, ist im Verlag der Stiftung Christliche Medien SCM erschienen und kostet 19,99 Euro, die E-Book-Version 15,95 Euro. Christian Seebauer stellt sich der Angstetappe über den Mount Kabole. Er kommt an seine Grenzen und überwindet sie. Wir pilgern weiter morgen im Lesezeichen um 15 Uhr, 19.30 Uhr, 21.30 Uhr und um 2:30 Uhr in der Nacht. Shalom, sagt Ute Häuser-Ludwig.